Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, sagt ein Spruch. Also das klingt ja sehr eingängig und da würde man sagen, ja gut, bin ich gesund. Heißt das ja nicht, dass jetzt ich gar keine Probleme habe, da können ja noch alle möglichen anderen Sachen auftauchen. Aber wenn man jetzt wirklich krank ist, ja, dann kann man noch so gut leben, noch so ein schönes Essen haben, noch so eine schöne Wohnung haben und irgendwie kann man das gar nicht genießen. Da ist durchaus etwas dran, das stimmt. Und so ist es gar nicht verwunderlich, dass sehr, sehr viele Menschen, gerade in Europa, wo wir auch die Möglichkeiten dazu haben, sehr viel Mühe darauf verwenden, auch sehr viel Geld darauf verwenden, möglichst gesund zu sein und möglichst lange gesund zu sein. Deshalb in diesem Bereich, da werden viele Milliarden jedes Jahr umgesetzt und zwar einerseits prophylaktisch, um nach Möglichkeit gar nicht erst krank zu werden und dann, wenn man krank ist, natürlich, um relativ schnell gesund zu werden. Und jetzt könnten wir ja sagen, ja, das ist eine Sache der Mediziner oder heute würden manche auch sagen, ja gut, das ist dann auch eine Sache der Lebensführung oder der Alternativmedizin. Es gibt ja einige, die Angebote geben für ein möglichst gesundes Leben. Das ist ja heute nicht mehr nur die klassische Medizin. Aber man könnte sagen, ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nicht? Warum ist das denn jetzt eine Sache vom Gottesdienst in der EGA? Denn immerhin, hier werden ja, soweit ich das jetzt weiß, keine Gesundheitssprechstunden angeboten bisher oder keine medizinischen Behandlungen angeboten bisher. Wäre ja vielleicht noch interessant, so zur Ausweitung des Angebotes jetzt nicht nur über geistliche und biblische Themen zu sprechen, sondern auch eben über die Gesundheit. Und tatsächlich gibt es jetzt Christen, die das unterschiedlich einordnen. Manche würden diesem Vorwurf zustimmen und würden sagen, in der Gemeinde, da geht es jetzt nicht, bist du krank oder bist du gesund, sondern in der Gemeinde geht es darum, hast du Kontakt zu Gott oder nicht? Ist dir deine Schuld vergeben oder nicht? Das sind zentrale Themen. Und in einer gewissen Weise ist da ja auch etwas dran. Denn zentrales Thema der Bibel oder zentrales Thema des Christseins ist die Gesundheit nicht. Aber der Mensch, also Gott wendet sich an den Menschen, nicht nur auf der Ebene, ich bin interessiert an deiner Seele, sondern ich bin interessiert an dir als Person. Und deshalb finden wir in der Bibel immer wieder, dass Gott den Menschen als ganze Person sieht und zu dieser ganzen Person gehört eben Körper, Seele und Geist. Und deshalb finden wir Aussagen über all das. Wir finden Aussagen über den Körper, wie geht es dem Menschen gesundheitlich, wo leidet er. Wir finden Aussagen darüber, wie geht es dem Menschen seelisch und wo leidet er seelisch. Und auch da, wie ist sein Kontakt mit Gott und sein Kontakt mit anderen Menschen. Und heute auch viele, die sich gar nicht als Christen bezeichnen, würden dem sogar zustimmen. Die würden sagen, es ist zu verkürzt, den Menschen lediglich als Körper zu betrachten, weil da ja unterschiedliche Dinge aufeinander einwirken. Das werden wir ja alle kennen. Manchmal ist das so, dass eigentlich körperlich gar keine großen Defizite sind, aber wir fühlen uns körperlich schlecht, weil zum Beispiel die Beziehung, in der wir leben, die Partnerschaft ist schlecht. Da streitet man sich und plötzlich bekommst du Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und alles Mögliche kommt da. Es gibt sogar Forscher im Bereich der Psychosomatik, die sagen, dass solch ein zwischenmenschlicher Stress sogar der letzte Auslöser für eine Krebserkrankung oder Ähnliches sein kann. Und wo uns dann Mediziner sagen, ja, wir können den Menschen eben nicht nur materialistisch als Körper betrachten, sondern da ist diese mentale Ebene, die einen direkten Einfluss hat auf das Wohlbefinden des Menschen und sogar auf Auslösung von Krankheiten. Da gibt es beispielsweise Untersuchungen, da fühlen sich Menschen ganz gesund und dann wird ihnen ganz plötzlich gekündigt oder sie sind ganz plötzlich in einer Ehesituation, die in einer Trennung endet und dann fangen danach alle möglichen Krankheiten an. Die Leute bekommen Depressionen, sie bekommen Rückenschmerzen, sie bekommen irgendwelche Geschwüre, weil das dann Auswirkungen dieses mentalen, dieses seelischen Stresses sind. Und von daher ist es durchaus gut, wenn wir vor Augen haben, der Mensch, genauso wie Gott uns das in der Bibel beschreibt, ist eben eine Einheit von Körper, Seele und Geist. Und jeder dieser drei Bereiche kann was schieflaufen. Jeder dieser drei Bereiche kann krank werden und dann hat er Auswirkungen auch auf andere. Wir können körperlich krank werden, da ist dann die eigentliche Ursache. Und nach einer gewissen Zeit fühlen wir uns plötzlich auch seelisch und geistlich schlecht. Wir denken, Gott ist weit entfernt, weil er nicht antwortet, weil er zulässt. Worunter wir leiden. Und plötzlich wird die körperliche Krise auch zu einer geistlichen Krise. Wir finden in der Bibel und auch im eigenen Leben aber ebenfalls Beispiele, wo Menschen diesen Kontakt zu Gott vernachlässigen und sie eigentlich geistlich gesehen krank sind. Da läuft irgendwas nicht so, wie es laufen sollte. Und dass dann Leute plötzlich auch in körperliche Krankheiten hineinfallen. Und dafür braucht es gar keinen übernatürlichen Eingriff Gottes. Das kommt ganz von selbst, weil wir brauchen eben auch eine geistliche Gesundheit. Sonst äußert sich das irgendwo in unserem zwischenmenschlichen Leben. Und das ist, glaube ich, eine der ganz wichtigen Sachen, die wir vor Augen haben sollten, wenn wir uns Gedanken machen über Krankheit und Gesundheit. Also die Frage zu stellen jetzt ist, glaube ich, vollkommen müßig, ob es hier jemanden gibt, der freiwillig gerne krank ist. Also ich möchte jetzt keine Handmeldungen, ne? Weil sonst würden sich einige wahrscheinlich umdenken, aha, ach so, du, ja, oder vielleicht würde hinterher auch jemand kommen und sagen, okay, tauschen wir, ich gebe dir meine Krankheit, nicht, und ich wäre dann gesund, was ja nicht geht, nicht, wir können ja Krankheiten nicht abgeben, sonst würde es wahrscheinlich auch wenige geben, also ich vermute, die Anzahl derer, die Krankheit abgeben würden, wäre deutlich größer als diejenigen, die das haben wollten, und die das haben wollen, ja, dann hat man auch wahrscheinlich ein mentales Problem, wenn man jetzt gerne krank sein will. Und die meisten Menschen wollen das nicht, einschließlich mir. Und das ist ganz egal, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, da sind Menschen alle gleich. Warum wollen wir keine Krankheiten? Ja, weil sie meistens mühsam sind, weil wir darunter leiden, weil dann vieles andere, was uns im Leben begegnet, plötzlich nicht mehr schön ist, wir das nicht mehr genießen können. Deshalb wollen wir keine Krankheiten, sonst lieber gesund sein. Und wir werden uns ja mit dem Thema Krankheit und Gesundheit jetzt hier heute Morgen so in verschiedenen Kreisen dem annähern und auch verschiedene Dinge ansprechen. Und zuerst möchte ich da auf eine Sache zu sprechen kommen, die vielleicht für den einen oder anderen schockierend ist. Und dann ist ja gut, das erst einmal zu hören und dann hinterher zu verdauen und zu sehen, okay, das ist jetzt vielleicht halb so schlimm oder vielleicht dann ja doch so schlimm. Also eine ganz wichtige Sache ist, im Kopf zu haben, deine Gesundheit ist nicht das höchste Ziel Gottes für dein Leben. Deine Gesundheit ist nicht das höchste Ziel Gottes für dein Leben. Wenn du gerne eine Gesundheitsreligion haben willst, die gibt es in manchen Angeboten des positiven Denkens oder der Esoterik oder so, da spielt alles gar keine Rolle. Dir wird das volle Glückshorn der Gesundheit versprochen, meistens nicht gehalten, nicht? Weil auch esoterisch gestimmte Menschen sterben und werden genauso häufig krank wie andere auch. Also es funktioniert ja nicht, aber es wird wenigstens versprochen. Der christliche Glaube verspricht an keiner Stelle ewige Gesundheit. Warum? Weil das ja gar nicht das höchste Ziel Gottes ist. Also das höchste Ziel Gottes, was wir in der Bibel haben, ist, dass Menschen wieder in Kontakt mit ihrem Schöpfer kommen. Dass sie wieder erkennen, warum sie eigentlich hier auf der Erde sind. Dass es auch eine Vorbereitungszeit ist für das Leben mit Gott in der Ewigkeit. Wenn wir die Ewigkeit aus dem christlichen Denken herausstreichen, dann streichen wir das Kernelement, worauf es eigentlich drauf ankommt. Der Apostel Paulus sagt, ich strecke mich aus nach dem vorgestreckten Ziel oder ich sehne mich bei Christus zu sein und abzuscheiden. Das heißt jetzt nicht, dass Christen alle lebensmüde sein müssen und sagen müssen, möglichst schnell sterben, das auch nicht. Aber der Paulus, der macht ganz deutlich, er sagt das auch im 2. Korintherbrief mehrfach, Kapitel 4, Kapitel 5, geht er mehrfach darauf ein und dann sagt er, wer auf das Irdische baut, der wird früher oder später enttäuscht werden, weil das Irdische ist vergänglich. Wer auf die Schönheit seines Körpers baut, wird früher oder später enttäuscht werden, weil egal was du tust, du wirst altern und du wirst krank werden. Das ist eine deprimierende Botschaft, nicht? Manche hätten vielleicht jetzt lieber gehört, du musst richtig glauben und du wirst die ewige Jugend haben. Du wirst auch noch mit 90 herumspringen und den Marathon laufen, und wenn du nur genug glaubst. Manche vertreten diese Botschaft, die finden wir aber nicht in der Bibel und die ist ja auch vollkommen irrealistisch. Das heißt, wir erleben ja unserem eigenen Leben, das stimmt ja eben nicht. Und Gott verspricht uns nicht etwas, was irreal ist, nur um Leute einzufangen, um ihnen das zu geben, was sie eben gerne hören wollen. Nein, da finden wir die ganz deutliche Aussage, wenn du auf das Irdische baust, wenn du auf das Zeitliche baust, dann wirst du früher oder später enttäuscht. Das kannst du tun, solange du jung und frisch bist. In der körperlichen Fitness, dann kannst du denken, wow, genau das ist es und ich werde alles hinbekommen. Und dann wirst du merken, du wirst älter und dann, das klappt eben nicht. Und das hat Gott auch nicht versprochen. Sondern das Wesentliche, worauf es ankommt, er will dir Sinn geben, er will dir Vergebung geben, er will dir Annahme geben, er will dir ewiges Leben geben. Solche Sachen, die haben wir definitiv immer wieder. Und das müssen wir sehen, das ist das Zentrum. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das gefällt mir nicht. Das kann ja auch jeder aussuchen. Dann kannst du irgendwas anderes wählen, aber bitte sehr, wo findest du denn jetzt die Antwort von ewiger Gesundheit? Du kannst sehen, die Sterberate auch in der Schweiz liegt bei 100%. Ja. Und meistens, bevor du stirbst, wirst du krank. Die wenigsten werden 100 Jahre alt, sind kerngesund und fallen plötzlich um. Das wünschen sich ja die meisten, ich auch. Ich würde mir das auch wünschen. Bis 100 Jahre richtig fit, voll Besitz der Kräfte und dann plötzlich irgendwann, was weiß ich, mit Herzinfarkt umkleben, kippen, ohne dass du was spürst, noch Möglichkeiten noch. Ne? Und so. Ja, aber das passiert, aber es passiert relativ selten. Sondern die meisten müssen wir, wenn wir statistisch sehen, dann werden auch in der Schweiz etwa 30% an Krebs sterben. Das ist dann nicht ganz so angenehm. Nicht? Dann ungefähr auch noch mal 30% Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch nicht immer ganz so angenehm. Und da gibt es noch verschiedene andere Sachen, die sich dahin ziehen. Ja, das sind unangenehme Sachen. Und wir sind nicht daran von befreit, auch nicht, wenn wir Christen sind. Das ist auch nicht das Versprechen, das in der Bibel ist. Sondern manchmal müssen wir sogar sehen, das ist jetzt noch ganz verrückter Gedanke, manchmal nimmt Gott Krankheit sogar in Kauf oder lässt sie zu, weil sie für uns Positives bewirkt. Also wir sind ja so darauf gepolt, auch in unserer Umgebung, Krankheit ist eine der schlimmsten Sachen, die uns passieren können, deshalb muss sie unbedingt verdrängt werden. Wenn wir aber ehrlich hinschauen, dann merken wir manchmal im eigenen Leben oder manchmal auch im Leben von anderen, manchmal ist Krankheit ein Segen. Klingt vollkommen verrückt, nicht? Aber ich kann garantieren dafür, es gibt möglicherweise auch hier, in vielen Gemeinden kenne ich das, Menschen, die erst nach Gott gefragt haben, wo sie krank geworden sind. Solange es gut ging, wow, ich genieße das Leben, ich mache alles, ich stampfe auch auf den anderen rum, wo rechts und links, ich bin stark, ich boxe mich durch. Ob die leiden, ist mir dann mehr oder weniger egal. Und plötzlich trifft dich das und du musst ganz anders über Dinge nachdenken, was wirklich wichtig im Leben ist. Also ich erinnere mich da an das Gespräch eines erfolgreichen Geschäftsmanns, kam aus christlichem Hintergrund, hat den Glauben über Bord geworfen, hat dann geheiratet, eigene Firma gegründet, die Firma lief perfekt, hat geheiratet, lief auch perfekt, Kinder bekommen, lief auch perfekt. Und weil es so perfekt lief, hat er sich gedacht, so ab und zu Party machen ist auch ganz gut, geht ja auch, nicht? Und die Party war häufiger mit Alkohol und dann war der Alkohol immer mehr und weil das Geschäft so gut lief, dann auch, naja, immer, nicht? Und irgendwann Eheprobleme. Dann meckert die Frau, warum bist du schon wieder betrunken, du kümmerst dich ja gar nicht darum und so etwas und du bist so materialistisch und langsam Eheprobleme. Reaktion darauf, noch etwas mehr trinken. Und dann ging das jahrelang und plötzlich sagt seine Frau ihm, ich verlasse dich. Das war ein Schock. Das hat er sich so nicht gedacht in der perfekten Welt, die er sich vorgestellt hat. Weil die Frau hatte das Empfinden gehabt, ja, ich habe zwar alles, ich habe das große Haus, ich habe Geld, was ich brauche und so, aber eigentlich, du bist so unmenschlich geworden, bist so distanziert geworden, der Alkohol, der macht dein Leben kaputt. Und danach, seine Firma geht kaputt, ja, weil eben doch mit dem Alkohol das nicht mehr ganz so gut klappt. Und dann an dieser Stelle, wo er Familie weg und Beruf weg und so, da plötzlich erinnert er sich an Gott, fängt er an zu beten und nach Gott zu suchen und ich habe ihn kennengelernt danach. Ich habe ihn kennengelernt, ist zusammen mit mir nach Israel gefahren und da hat er mir so eine Lebensgeschichte erzählt und dann sagt er, und dann hat er nach Gott gefragt und zwar ganz ohne Bedingungen, nicht Gott, ich bete jetzt ein bisschen mehr, ich gehe in den Gottesdienst und dann machst du doch alles wieder in Ordnung. Nein, so nicht, auf solchen Kuhhandel lässt sich Gott auch nicht ein, sondern er hat gesagt, ich habe versagt, was ich gemacht habe, ist total falsch, ja, ich habe gemacht, was unzählige auch tun, aber es war nicht richtig. Und dann hat er Befreiung von Gott erlebt. Befreiung vom Alkoholismus, Befreiung von dieser Egozentrik, Befreiung von diesem Materialismus, nur auf das Materielle zu schauen. Und ja, also ich war mit ihm dann auch zusammen zum Flughafen nach Frankfurt gefahren und der hatte immer noch genügend Geld, nicht? Also da war ich dann, konnte ich mal so auf der Autobahn mit ihm in so einem großen Porsche mitfahren, nicht? Hat er mich mitgenommen. Da habe ich gedacht, auch nettes Auto, nicht? Und aber wahrscheinlich würde mein Gehalt nicht mal für die Tankrechnung genügen. Also, hat er mir dann auch gesagt. Also, ging ihm immer noch ganz gut, aber eben umgekehrt. Und wo ich ihn kennengelernt habe, hat er gemerkt, ja, und plötzlich, jetzt fühle ich mich glücklich, trotz kaputter Ehe, trotz kaputter Firma. Ich fühle mich glücklich, weil ich habe eine innere Erfüllung. Und da sagt er, hätte Gott mir diese Sache nicht gegeben, dieses Scheitern in meinem Leben, ich hätte weitergemacht, ja, bis es nicht mehr ging, bis ich tot umfalle. Oder einen anderen Mann, an den ich mich erinnere, er sagte, ich habe so mich in den Beruf reingepowert, meine Familie hat mich gar nicht mehr gesehen und plötzlich hatte ich einen Burnout. Und dann musste ich ein Jahr zu Hause sein, weil es ging gar nichts mehr. Und auch, ich habe dann mit ihm gesprochen, nachdem der Burnout war, ich treffe ihn jetzt ab und zu immer noch mal, hatte eine höhere Stellung bei einer größeren Firma in Deutschland und dann hat er mir gesagt, der Burnout war ein Geschenk Gottes. Denn sonst wäre meine Familie kaputt gegangen. Ich hätte das nicht gemerkt. Ich war so in dem Beruf und ich denke, ich muss immer und zu dieser Sitzung, nichts bleibt mehr übrig. Möglicherweise wäre ich sonst irgendwann mal tot umgefallen, Herzinfarkt, nicht? Weil alles so, das war ein Segen Gottes. Und es soll ja nicht so weit gehen. Ich glaube, da besteht heute auch kaum die Gefahr, dass jemand hier aus dem Gottesdienst gesagt, ja, Krankheit her, ich will jetzt auch Krankheit, mein Leben soll gelöst werden. Nein, so auch nicht. Nur was wir vor Augen haben ist, Gottes Ziel ist schon, dass es dir gut geht. Aber womit es dir genau gut geht, das sehen wir manchmal eben gar nicht. Wir sehen auch vordergründige Sachen wie die Gesundheit und manchmal sagt Gott, nee, du brauchst jetzt auch die Krankheit oder ich lasse das zu, weil du musst mal deine Grenzen kennenlernen oder du musst Geduld lernen oder du musst was weiß ich vor Augen haben. Und das ist eine unangenehme Wahrheit, also für mich unangenehm. Ich würde lieber einen anderen Weg. Ich würde lieber Gott sagen, ja, kannst du das nicht auch anders machen? Und ja gut, jetzt kannst du überlegen, ja, wie lernst du denn Geduld? Wie lernst du denn, dass Materialismus nicht alles ist, wenn du immer alles hast? Ah, das ist eben schwierig. Das widerspricht sich so zum Teil. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, wenn wir uns über Krankheit und Gesundheit Gedanken machen, dass wir nicht die Zielvorstellung haben, ich verrate heute Morgen irgendwie den Schlüssel ewiger Gesundheit. Manche Christen tun das, aber es klappt dann eben auch nicht. Die sagen, jetzt lerne ich euch ein bestimmtes Gebet und wenn ihr dieses Gebet sprecht und am Ende noch mit Vater Unser oder was weiß ich hier, Halleluja, und wenn ihr das richtig betet, dann wirst du immer gesund. Nein. Weil Gott lässt sich auch nicht manipulieren. Gott ist nicht eine anonyme Energie, die wir mit der richtigen Methode der Magie dahin zwingen können, das zu tun, was wir gerne wollen. Gott ist nach dem, wie die Bibel ihn beschreibt, eine Person. Und zwar eine Person, die entscheidet, und zwar nach dem, was sie für richtig hält. Und wenn du wirklicher Christ bist, dann hast du auch keine Probleme damit, weil du ja weißt, dass Gott ja viel weiser ist als du. Dass manche Dinge, die du dir für dir wünschst, weißt du ja gar nicht, ob sie wirklich für dich gut sind. Manchmal merkst du erst nach 10 Jahren oder 20 Jahren, das war es eben doch nicht, obwohl du gedacht hast, das sei gut. Sondern wir vertrauen als Christen darauf, und gerade das ist ja Glaube. Der biblische Begriff Glaube heißt Vertrauen, also das griechische Wort heißt genau wie Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass Gott besser weiß, was für mich gut ist, als ich selbst. Das ist echter Glaube. Der Glaube, der Gott nur manipulieren will, der irgendeinen Zauberspruch haben will, damit Gott das tut, was ich will. So wie bei Aladdin und die Wunderlampe. Nicht? Ich reibe die Wunderlampe und dann kommt der Dschinn und sagt, was soll ich tun? Und so stellen sich manche vor, es ist im christlichen Leben. Dann kommt Gott, was soll ich tun? Jetzt muss ich nur auf die richtigen Knöpfe drücken und dann klappt alles. Diesen Gott, von dem spricht die Bibel nicht. Wir sprechen in der Bibel von einem Gott, der ist 1 Million Mal größer als du und ich. Einer, der ist viel, viel weiser als du und ich. Einer, der das Gute für uns will, aber er nicht immer ist für uns das Gute, das, was wir uns als das Gute wünschen und manchmal eben auch nicht die Gesundheit. Deshalb finden wir in der Bibel manche Helden des Glaubens, vorbildliche Leute, und plötzlich leiden die. Und Leiden ist ja nicht nur Krankheit, sondern wir finden da einen Propheten Jeremia, der wird vollkommen schuldlos ins Gefängnis geschmissen. Wir finden einen Josef, der tut eigentlich alles richtig und alles läuft schief. Seine Brüder wollen ihn umbringen und dann als Sklaven verkaufen und dann kommt er zu Unrecht ins Gefängnis und nochmal ins Gefängnis. Und ja gut, und am Ende können wir sagen, gut, Happy End, irgendwie schon, aber bis dahin ist ein langer Weg. Und da wird er manches Mal gefragt, ja Gott, warum lässt du das zu? Ich handle richtig, moralisch und dafür werde ich nicht belohnt, sondern ins Gefängnis geschmissen. Da merken wir auch, das lässt Gott zu. Er hat da einen Plan mit den Menschen. Wir sehen den nur nicht immer. Und er hat auch einen Plan mit uns. Nur der läuft nicht immer genau, wie wir uns das vorstellen. Das hatte sich Josef so nicht gedacht. Er war der Lieblingssohn seines Vaters. Er hat wahrscheinlich eher gedacht, naja, ich werde jetzt der Erbe und habe dann das große Vermögen und damit mache ich mir ein angenehmes Leben und fromm auch noch ein bisschen. Aber das war nicht der Plan Gottes, den er für ihn gehabt hat. Und wenn wir da genauer hinschauen, dann merken wir ja, dass Gott selbst nicht einmal das Leiden gescheut hat um unserer Willen. Denn als Christen glauben wir doch, dass der Höhepunkt der Liebe darin bestand, dass Gott selbst bereit war, für uns zu leiden, ans Kreuz zu gehen und zu sterben. Das ist doch der Hauptinhalt christlichen Glaubens. Das ist doch auch das, was Jesus gesagt hat. Wer hat größere Liebe, als der sein Leben gibt für seine Freunde? Wer bereit ist, freiwillig zu leiden dafür, damit es anderen gut geht? Und da merken wir, da hat Gott sich auch nicht mit einem Zaubertrick daraus verabschiedet und gesagt, naja, ich mache das mal ohne Leiden. Sondern bei ihm war ja das Leben, was uns die Bibel deutlich sagt, voll von Leiden gekennzeichnet. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja gut, das war kein Krebs. Ja, aber bitte sehr, wer von uns will denn gegeißelt werden, dass da die Hautfetzen vom Rücken runterhängen und das Blut läuft und von seinen Freunden verlassen, verspottet? Ich weiß auch nicht, ob das die gute Variante ist, die schöne. Also, und doch war es dann der Weg, uns zu befreien von Schuld, sagt die Bibel. Und da merken wir, Gott ist bereit zu leiden. Er leidet ja auch wegen dir. Gott leidet da, wo du falsche Wege gehst, da, wo du seine Ratschläge in den Wind schlägst, da, wo du eigensüchtig, materialistisch bist, da leidet Gott ja, weil er will, dass es dir gut geht. Und jetzt verlängert er nicht deine Möglichkeiten, indem er dir noch alles gelingen lässt. Ja, dann wirst du wahrscheinlich an vielen Stellen gar nie einsehen, umkehren, sonst irgendwie etwas. Und deshalb, wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen und Krankheit und Gesundheit, dann müssen wir auch offen sein für die ganze Bandbreite dessen, was uns angeboten wird und nicht erwarten, dass Jesus uns jetzt nur einen schnellen Weg, also da ist derjenige, der ist kein Christ, der wird manchmal krank, jetzt bist du Christ und wir sind immer gesund. Wäre doch auch toll, nicht? Wir sind Mitglied in der EGA und wir können alle unsere Krankenkasse einsparen. Wäre ja die direkte Konsequenz. Könnt ihr schon mal überlegen, was ihr euch alles anschaffen könnt. Krankenkassenkosten streichen, Arztkosten streichen, weil wir sind immer gesund. Und ihr werdet merken, egal wer euch das verspricht, es klappt dabei nicht. Also ich kenne auch einige Christen, die versprechen das und dann werden sie doch krank. Und dann merken wir, das ist eben auch nie, was Gott versprochen hat. Es gibt keine Gesundheitsreligion da. Ihr sagen manche, ja doch, Jesus hat doch die Leute immer geheilt. Das stimmt. Und wenn wir das durchlesen, das ist beeindruckend in den Evangelien. Und dann kommen die Leute zu Jesus und sie werden geheilt und sie werden gesund. Das finde ich immer wieder faszinierend. Und wir müssen aber darauf achten, das ist nur eine ganz enge Phase in der Bibel, 3 Jahre, da wo Jesus aufgetreten ist. Weder vorher noch nachher haben wir je eine solche Phase von so vielen Heilungen. Warum? Das musste ja auch sein. Da kommen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragen uns, woran können wir denn erkennen, Jesus, dass du der Messias bist? Und die Antwort, da zitiert er aus dem Alten Testament, wo Propheten schon Jahrhunderte vorher genau das vorhergesagt haben, wenn der Messias kommt, dann werden Lahme gehend, Kranke werden gesund und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Das heißt, diese massive Bündelung von Wundern war das, der Ausweis für alle Menschen in der Umgebung zu sehen, hier passiert eben nicht nur etwas irdisch-menschliches. Sonst hätte Jesus ja auftreten können, wie manche andere selbsternannte Propheten sagen, ich bin es. Dann hätte man gesagt, ja, warum du? Warum nicht der oder der oder der? Dann konnte Jesus ganz doch sagen, ja, schaut euch doch an. Ist genau das passiert, was, wenn das heute bei uns genauso wäre, dann könnte ich ja auftreten und sagen, ich bin der Messias. Siehst du, ich kann genauso heilen wie Jesus. Nein, eben nicht. Wir können das nicht und jeder, der es behauptet, kann es auch nicht. Wer es behauptet und meint, sie können, ist ein Betrüger. Denn es gibt nur einen Jesus, nur einen Messias und nur der hat diese Vollmacht. Und wir sehen auch nachher in der Apostelgeschichte, es passieren Wunder. Menschen werden geheilt. Aber eben nicht immer, auch lange nicht mehr in dieser Massivität. So, wir sehen manche, die muss der Paulus zurücklassen, wie sein engen Mitarbeiter Timotheus, und da muss er sich erstmal auskurieren, statt durch ein wunderbares Wort. Nicht, dann und mehrfach leidet er, weil er sagt, ja, meine Mitarbeiter zurückgelassen, krank. Oder dem Timotheus muss er dann noch sogar diesen Tipp geben, kein Hinweis für Alkoholiker, nicht, aber dem muss er den Tipp geben, also mit deinem Magenproblem, dann trink ein bisschen Wein. Scheinbar war das so einer, der hat gesagt, ganz Askese, nicht kein Wein trinken und so. Und deshalb muss er ihn erst ermutigen dazu. Und da sagt er eben nicht, du musst ein bisschen mehr glauben, sondern er sagt ihm, trink ein bisschen Wein. Und da merken wir, solche Sachen haben wir immer wieder in der Bibel. Ärzte werden gar nicht negativ genannt. Manche Christen tun so, als wenn du gläubig bist, ja, da musst du jetzt nur auf Gott vertrauen. Und wenn du genug auf Gott vertraust, dann alles geht glatt und du brauchst gar keine Ärzte mehr. Ist das biblisch? Nein. Nirgends in der Bibel werden Ärzte als negativ dargestellt. Ja, es wird deutlich gesagt, wie bei der Frau, die den Blutfluss hatte. Also das war jetzt körperlich nicht wahnsinnig schlimm, aber sie war isoliert von der Gesellschaft. Und dann steht, sie hat ihr ganzes Geld für Ärzte ausgegeben und es hat nichts gebracht. Soll damit gesagt werden, Ärzte sind überflüssig? Gar nicht. Jetzt kannst du auch sagen, ich habe eine Krebstherapie oder Verwandte haben eine Krebstherapie und sind trotzdem gestorben. Heißt das, dass die Medizin unsinnig ist? Nein, das heißt bloß, Medizin sind irdische Grenzen gesetzt. Medizin kann manches erreichen und anderes eben nicht erreichen. Und das müssen wir deutlich vor Augen haben. Deshalb hier wird nicht kritisiert, Medizin sei schlecht. Nur Medizin sind Grenzen gesetzt und Gott ist noch viel größer als die Medizin. Auch wenn ein Mediziner, der sagt, hier ist keine Aussicht auf Heilung, kann Gott, wenn er will, immer noch eingreifen und heilen. Und manchmal tut er das. Also wir in der Gemeinde haben zum Beispiel vor, ich glaube es ist jetzt 3 oder 4 Jahre her, hatten wir einen jungen Mann, also aus meiner Sicht jetzt jungen Mann, nicht so mit Mitte 30, und hatte dann also Familie und hat auch gearbeitet, in der Gemeinde mitgearbeitet, alles super, so eine Stütze in der Gemeinde. Und plötzlich kam die Nachricht Leukämie. Und das schon Leukämie im fortgeschrittenen Stadium, klar, sofort ins Krankenhaus, alle möglichen Behandlungen und am Ende sogar noch Knochenmarkstransplantation und solche Sachen. Und dann sagten die Ärzte, ja, wir haben alles probiert, hilft alles nichts, sagen der Frau und den Kindern, sie müssen sich von ihrem Mann verabschieden, dauert noch ein paar Tage, dann ist er tot. Weil alles ausgeschöpft. Und nach dem, was das Lehrbuch sagt, ja, der breitet sich aus, das geht nicht selbst zurück. Und wir als Gemeinde haben dann gemeinsam intensiv gebetet, wir haben gefastet und so. Und plötzlich rufen die Ärzte die Frau an, also ihr Mann lebt immer noch. Und dann noch ein paar Wochen später, wir wissen nicht, wie das kommt, der Krebs geht zurück. Und jetzt zwischenzeitlich, der ist wieder zu Hause, der arbeitet wieder. Die Ärzte sagen, wir wissen nicht, wie das kommt. Ja, das gibt es eben auch. Manchmal macht Gott das. Er zeigt, ich bin größer als die Medizin. Warum? Ja, Gott lässt sich da nicht in die Karten schauen. Er lässt sich auch nicht zur Rechenschaft ziehen. Gott ist Gott. Er handelt, wie er das will. Und wir wissen manchmal nicht, warum. Aber hier ein Beispiel. Ich könnte jetzt auch noch andere Beispiele nennen, wo wir als Gemeinde erlebt haben, wo Gott übernatürlich eingreift, was eigentlich menschlich so gar nicht möglich ist. Ein anderes Ehepaar bei uns in der Gemeinde haben ein erstes Kind gehabt und das hatte dann angeborene Diabetes. Gibt es ja nicht verschiedene Typen von Diabetes. War für die Eltern ein Schock, war auch ganz schlimm. Jetzt musst du dem kleinen Baby da immer schon Spritzen geben und so. Ah. Und dann haben sie ein zweites Kind bekommen und haben dann intensiv gebetet, ah, bitte, dass es jetzt gut geht. Und dann ist das Kind geboren und sie gehen zum Arzt und er stellt fest, angeborene Diabetes. Sie gehen zum nächsten Arzt, stellt fest, angeborene Diabetes. Zum nächsten Arzt, der stellt auch das fest. Drei Ärzte stellen das fest. Und wir beten als Gemeinde dort intensiv und sie sind dann schon angemeldet mit dem kleinen Baby da zur Diabetesklinik, um dann da eingewiesen zu werden. Und wir beten und sie gehen dann zur Diabetesklinik und die Ärzte dort sagen, ja, wir können keine Diabetes feststellen. Ja, und wenn du jetzt nachschaust in Fachliteratur, kann angeborene Diabetes einfach so verschwinden? Normalerweise nicht. Ja, wie geht das? Wir glauben doch daran, dass es einen Gott gibt, der eingreift und das verändern kann. Aber wir haben auch in der Gemeinde für andere Menschen gebetet und die sind gestorben. Haben wir jetzt falsch gebetet? Nicht die richtigen Stichworte genannt? Nicht intensiv genug gefastet? Müssen wir in der Gemeinde so, hat doch noch jemand hier ein bisschen was gegessen? Ne? Nein, das liegt ja nicht daran. Das ist bei Gott ja kein Handel. Wir können nicht mit Gott handeln, also hier, wir bezahlen dir was, nicht? Und das ist dann halt unser Fasten oder Beten und dann machst du das. Nein, wir müssen als Christen vor Augen haben, der Chef, glauben wir, ist Gott. Der, der die absolute Übersicht hat, ist Gott. Der, der entscheidet, ist auch Gott. Was wir tun dürfen, und das macht die Bibel uns ganz deutlich, wir dürfen zu unserem himmlischen Vater kommen und ihn bitten und sagen, ich wünsche mir das so sehr und ich will das auch und ich brauche das, aber der himmlische Vater entscheidet. Und er wird auch heute manchmal so entscheiden, dass er sagt, gegen alles Wissen und Verstehen, gegen alle medizinische Therapie, ich greife ein und mache dich gesund. Aber wir dürfen uns nicht darauf versteifen und wir dürfen auch nicht dann sagen, Gott ist nicht da, wenn er nicht so handelt, wie ich mir das wünsche. Weil wir eben nicht alles kennen, wir wissen auch nicht, warum er das sagt. Und wieder eine schwere Wahrheit, die wir, da es uns ja meistens so gut geht, etwas aus dem Blick zu verlieren drohen, ist, das eigentliche Ziel christlichen Lebens ist nicht eine möglichst lange irdische Existenz. Das eigentliche Ziel himmlischen Lebens ist, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Weshalb wir auch sagen müssen, ist der Tod, das ist auch wieder jetzt ganz entgegengesetzt dem, was wir so empfinden, ist der Tod biblisch gesehen, der irdische Tod, nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist die ewige Trennung von Gott, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Und davon will Gott uns befreien. Dieser Körper, in dem wir leben, der gekennzeichnet ist von seiner Gottferne, der langsam verfällt, das sagt uns die Bibel deutlich. Und dann wird uns hier versprochen, wir werden in der Ewigkeit bei Gott einen Ewigkeitsleib bekommen und der hat keine Probleme mehr mit Krankheit und Altern. Das ist eigentlich, wo wir hinwollen. Wir wollen nicht noch ein paar Jahre länger unbedingt um jeden Preis hier sein, gesund sein. Wir wollen auch nicht unbedingt krank werden, ist auch klar. Aber wir dürfen nicht das eigentliche Ziel aus dem Blick verlieren. Das eigentliche Ziel christlichen Lebens ist eine Veränderung deines Denkens, deines Wollens, deiner Persönlichkeit, deines Handelns, dass du anders bist als Menschen ohne Gott, im positiven Sinne. Und das ist auch, dass wir denken, wir gehen in die Ewigkeit zu Gott. Es können manche Leute sagen, naja, das ist ja eine billige Vertröstung aufs Jenseits. So hat man manchmal argumentiert. Das ist es, insofern es kein Jenseits gibt. Aber wenn es für dich kein Jenseits gibt und kein Gott gibt, ja, dann macht Christsein auch keinen Sinn. Aber wenn du davon ausgehst, Jesus der Christus, ist er dann ein Lügner oder nicht? Wenn er kein Lügner ist, dann sagt er, ich gehe hin zum himmlischen Vater, euch Wohnungen zu bereiten. Also stimmt das oder stimmt das nicht? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ist Jesus wirklich auferstanden? Wenn ich davon ausgehe, das ist so, weil es zahlreiche Zeugenaussagen gibt, die das gesehen haben, ja, dann gibt es ein Leben nach dem Tod und dann gibt es auch einen neuen Körper, den wir bekommen. Und dann merken wir, das ist das eigentliche Ziel, was uns versprochen ist. Und wenn Gott eingreift und heilt, ja, das ist super, dann freu dich darüber. Aber sei auch nicht total verzweifelt, wenn das mal nicht so läuft. In der Bibel werden es deshalb auch ganz unterschiedliche Ursachen von Krankheit genannt. Und manche Ursachen, wo ich mir dann denke, hey, wieso muss das so sein? Also manche ganz absurde Ursachen, finde ich jetzt. Aber dann ja, bin ich nur da und sage, okay, Gott, du machst das so. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber also unangenehm. Zum Beispiel, wenn ich da lese im Johannesevangelium Kapitel 9, dann ist da die Geschichte mit dem Blindgeborenen, also krank, nicht Blindgeborenen. Und dann fragen gleich die Jünger, ja, warum ist er denn jetzt krank? Also ist er schuld, ist seine Eltern schuld? Also scheinbar wird jetzt auch vorausgesetzt, es gibt auch körperliche Erkrankungen manchmal, wenn wir in Sünde leben, wenn wir ganz gottlos leben. Das ist tatsächlich so. Die Bibel nennt das an verschiedenen Stellen. Da werden Menschen krank. Denken wir an diesen Oberdiktator Nebukadnezar, der da die Leute reihenweise niedermetzelt und Gott ihm dann gesagt hat, nee, so geht das nicht. Und dann steht, da hat er irgendwie so einen Wahnsinn bekommen, kriecht da herum wie ein Tier auf der Weide. Und da steht ganz deutlich, das war die Folge deiner Gottlosigkeit. So was gibt es auch in der Bibel. Und hier fragen die ihn, wer hat denn nur gesündigt? Und Jesus sagt, keiner. Also nicht die Eltern, nicht er, sondern, dann kommt diese seltsame Antwort, ja, der ist jetzt krank über Jahre hinweg mit seiner Blindheit, damit jetzt Gott sich verherrlicht, indem er einen Blindgeborenen wieder sehend macht. Also, wenn Gott da Freiwillige sucht, ich würde ja dankend abwinken. Oder? Was würdest du sagen? 20 Jahre lang blind, damit dann du das große Wunder erlebst und alle Beifall klatschen in Zürich und sagen, wow, sowas haben wir ja nie gesehen und vielleicht sogar gläubig werden. Oder wie gesagt, besser jemand anders macht das. Ja, warum? Ja, weil wir würden jetzt darauf sehen, ich würde auch darauf sehen, 20 Jahre blind sein, das ist nicht toll. Aber für Gott ist es viel, viel wichtiger, dass jetzt in seinem ganzen Umfeld, sogar bis heute, Menschen sagen, wow, ist Jesus toll, kann Jesus Sachen machen, die kein Mensch tun kann. Und da sagt Gott, ja, das ist es wert. Und da merken wir, Gottes Sicht ist eben auch nicht nur eine rein individualistische. Also sagen, mir, ich will jetzt was Positives erleben, sondern Gott sieht manchmal auch, was bewirkt das bei anderen und im Umfeld, je nachdem, wie wir damit umgehen. Auch das ist, wir sind nicht nur Einzelindividuen, ich und Gott, ist kein Heilsegoismus in diesem Sinne, sondern wir gehören zur ganzen Familie Gottes und da sind viele Gegenbewegungen, die da mit drin sind. Ja, also gut, wir können was falsch machen, kann eine Ursache sein. Manchmal kann es sein, Gott will da was verherrlichen. Manchmal, Gott will uns irgendetwas beibringen, du brauchst halt mehr Geduld. Oder hier, wie ich gesagt habe, von dem Geschäftsmann, der sollte umkehren, sehen, ah, der Weg, den du einschlägst, ist nicht gut. In ganz vielen Fällen, egal ob wir beten oder nicht, merken wir aber, wir finden gar keine Lösung. Da ist kein fassbarer Grund. Da offenbart uns Gott nicht, warum wir jetzt gerade an dieser oder jener Krankheit leiden. Weil Gott ja auch nicht verpflichtet ist. Und dann brauchen wir dieses Vertrauen auf Gott, dass auch wenn Krankheit da ist, ist Gott nicht weg. Gott ist immer noch da. Also ich selbst, wenn es mir so geht, sage mir dann häufig, also besser durch die Krankheit durch mit Gott, als durch die Krankheit durch ohne Gott. Und ihr könnt das ausprobieren, das ist in jedem Fall so. Als ich vor Jahren Krebs gehabt habe, dann dreiviertel Jahr im Krankenhaus gewesen bin, ja, da hatte ich manche verzweifelte Situationen. Aber ich wusste auch bei Patienten, die rechts und links neben mir in den Betten lagen, die haben dieselbe Situation gehabt, aber ohne Gott. Für die war das noch viel schlimmer. Weil bei mir ist es so, ich habe nicht erlebt, dass Gott wie vom Blitz aus dem Himmel ein Wunder getan hat und ich bin aufgesprungen und alles war super. Aber ich habe erlebt, wie Gott die Behandlung der Ärzte gebraucht hat, dass ich wieder gesund geworden bin. Mein Nachbar im Bett neben mir, mit dem ich mich stundenlang, tagelang unterhalten habe, selber Krebs, selbe Diagnose, sogar noch ein paar Jahre jünger als ich, der ist gestorben mit derselben Behandlung. Weil diese Behandlung, die Ärzte konnten uns auch nur sagen, so und so viel Prozent überleben, so und so viel Prozent sterben. Was natürlich nicht unbedingt eine Hoffnung ist, denn du gehörst zu irgendeinem der Prozent. Du stirbst nicht zu so viel Prozent oder zu so viel, entweder stirbst du oder nicht. Und da merken wir, Gott kann ja auch das machen. Gott ist nicht nur so, dass er übernatürliche Wunder dann reinhaut, sondern dass er eben auch medizinische Behandlung benutzt. Manchmal wirkt er durch medizinische Behandlung, manchmal, wie ich gesagt habe, bei uns in der Gemeinde ganz ohne medizinische Behandlung, wie bei dem Kind, was mit Diabetes geboren wird. Das kann Gott machen und Gott kann auch so sagen, das ist jetzt das Ende deines Lebens oder das ist jetzt für dich dran. Und dann ist es viel besser, wir halten uns an Jesus fest, dass wir da nicht alleine stehen, sondern dass wir wissen, da ist Gott, der uns Kraft gibt in dieser Situation. Die braucht dich im Krankenhaus. Also bis heute ist das noch so, falls ihr mal wirklich lange im Krankenhaus wart, vielleicht könnt ihr das nachempfinden. Bis heute ist es noch so, wenn ich mal ein paar Tage irgendwo Schmerzen spüre, was mein erster Gedanke? Krebs. Manchmal gehe ich schnell ins Internet und manchmal stelle ich dann fest, oh, alle Symptome sprechen genau dafür, ich habe jetzt, was weiß ich hier, Magenkrebs oder sonst irgendwas. Ja, und dann muss ich mal wieder runterkommen. Ne? Ich habe gesagt, Herr Jesus, du hast das in der Hand und so. Und manchmal ist das ja so ganz verrückt. Wenn ich dann ein bisschen Abstand genommen habe, nach ein paar Tagen hören die wieder auf, die Schmerzen. Dann merke ich, ja, das ist eben so. Oder wenn ich ins Krankenhaus komme und ich so manche Desinfektionsmittel rieche, wird mir übel. Einfach, weil das ist dann automatisch die Erinnerung, oh, nicht damals Krankenhaus, ja, obwohl ich ja als geheilt dann wieder rausgegangen bin, aber das hinterlässt Spuren. Nicht? Also so etwas. Und da habe ich erlebt, ja, Gott greift ein, hier nicht durch, du stehst plötzlich auf, sondern Gott greift ein, indem er mehr Kraft und inneren Frieden und Zuversicht und Hoffnung gibt während der Zeit der Krankheit. Das ist auch Eingreifen Gottes. Wir sollten Eingreifen Gottes nicht von vornherein reduzieren, nur auf die eine oder andere Art und Weise, wie wir uns das wünschen, sondern eben sehen, ja, Gott hat irgendwas damit vor. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich würde immer noch gerne auf den Krebs verzichten. Aber ich habe gemerkt, schon an einigen Stellen, wo ich intensiv mit Seelsorge zu tun gehabt habe, mit Leuten, die schwer krebskrank waren, ich verstehe diese Leute. Und diese Leute verstehen, auch wenn ich etwas sage, wenn du als total Gesunder reinspringst und sagst, alles nicht so schlimm, die Leute merken sofort, du redest vollkommen an ihnen vorbei. Du hast null Ahnung von dem, wie es ihr wirklich geht. Manche Sachen kannst du eben nur wirklich richtig verstehen, nicht wenn du sie an der Uni studiert hast, sondern wenn du sie selbst erlebt hast. Und zumindest sehe ich ja, okay, das war eine Folge davon. Eine andere Folge war davon, ich musste noch mal grundsätzlich nachdenken, welche Prioritäten setze ich im Leben, wofür setze ich meine Sachen ein. Ich bin mir viel stärker bewusst geworden, wie endlich mein Leben ist. Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich natürlich gesagt, ja klar, jederzeit kann man sterben, aber irgendwie habe ich doch damit gerechnet, zumindest das durchschnittliche Lebensalter zu erreichen, so unterschwellig. Und da habe ich deutlich vor Augen gemalt bekommen, nein, da gibt es keine Garantie dafür. Das kann auch ganz plötzlich zu Ende sein, das ist dann auch nicht die große Katastrophe, die Ungerechtigkeit Gottes, das ist so. Denn das, was uns Statistiker sagen, ja, das ist eben nur eine statistische Größe, das ist nicht die Realität des Lebens, das ist nur Statistik. Es gibt keine Garantie, weder eine politische, die dir garantiert, du wirst 80, 90 Jahre alt, noch eine göttliche, nein, die gibt es nicht. Sondern wir können dankbar sein und bei mir hat das dazu geführt, ganz neu für jeden Tag dankbar zu sein, ganz neu zu sehen, ja, die Zeit, die ich habe, will ich gut für Jesus einsetzen. Das sind so Nebenwirkungen und ich glaube, dass manche Dinge wir offen dafür sein können, wenn wir eben auch sehen, Gott greift da ein. Naja, also nachdem ich jetzt deutlich gesagt habe, nicht, ja, du wirst krank sein und auch alles nicht so schlimm und bist du jetzt vielleicht ganz deprimiert und denkst, ja, das habe ich heute Morgen gar nicht gehofft zu hören. Ja, es gibt auch noch andere Wahrheiten der Bibel und die will ich ja auch nicht verschweigen, sondern die sind ja ganz wichtig. Also wir sollten deutlich sehen, körperliche Gesundheit ist nicht alles, ist auch nicht biblisch das höchste Ziel, in keinem Fall. Aber trotzdem ist Gott so liebevoll, dass ihm das nicht total egal ist, ob wir körperlich krank sind. Deshalb haben wir ja so viele ermutigende Beispiele, auch so viel Zuversicht, die wir bekommen in der Bibel, wie wir damit umgehen können. Und dass wir dann zu unserem himmlischen Vater kommen können und er zuhört und er immer wieder eingreift und manchmal auch häufiger eingreift, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und dass es manchmal dann auch falsch sein kann, Gott klein zu reden. Also sozusagen die Gemeinde, die ist gut für meine Seele und für den Körper ist halt der Arzt da. Nein, wenn wir wirklich als Christen leben, dann ist Gott sowohl für meinen Körper da, als auch für meine Seele, auch für meinen Geist. Heißt das nun, alles andere sollen wir nicht mehr in Anspruch nehmen? Ja, natürlich sollen wir das. Wenn du eine gute medizinische Therapie hast, dann bete und nimm die Therapie in Anspruch. Also ich habe Leute auch kennengelernt, es war auch bei uns in der Gemeinde dann eine Frau, war ähnlich alt wie ich, hatte auch plötzlich Krebs, einen anderen Krebs als ich und da kamen dann einige Christen zu ihr und haben gesagt, Gott hat mir mitgeteilt, du wirst nicht krank werden oder so, es wird alles von selbst weggehen. Und naja, das war einfach so, sie wollte nicht weder Chemotherapie noch sonst was, sie wusste, das ist mühsam, war selbst Krankenschwester und dann wurde es immer schlimmer. Schließlich hat sich die ganze Lunge voll Metastasen gesetzt. Und dann, weil es gar nicht mehr anders ging, dann ging sie zum Arzt. Und hier großes Wunder Gottes, obwohl eigentlich ja schon so schlimm war, durch medizinischen Eingriff dann hinterher, den Gott gesegnet hat, lebt sie heute noch. Aber hier muss man sagen, diese Botschaft, wo ich sagen muss, diese Christen, die es gesagt haben, die müssten auch zur Verantwortung gezogen werden. Wäre sie früher dahin gegangen, es wäre mit viel weniger Schmerzen, mit viel weniger Eingriffen passiert. Aber hier hat man jemanden eingeredet, du musst nur genügend glauben und dann wirst du gesund. Wo bitte sehr steht das in der Bibel, dass wir Gott manipulieren können nach eigenen Vorstellungen? Glauben in der Bibel heißt Gott vertrauen, nicht Gott manipulieren. Das heißt, wir kommen dahin und sagen, Vater, was du machst, ist gut, so wie Jesus es gemacht hat im Garten Gethsemane. Da sagt er, wenn es möglich ist, Vater, lass dieses Leid an mir vorübergehen. Und dann kommt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist Vertrauen. Vertrauen ist nicht, ich glaube intensiv genug, ich muss nicht ans Kreuz und dann muss ich halt nicht ans Kreuz. Manche bauen das Vaterunser um, indem sie beten, nicht dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, sondern mein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ich will gesund, ich will das so. Aber wenn man das Vaterunser betet, geht es doch genau andersrum. Wenn wir es ehrlich beten, dann heißt es doch eben nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und jetzt können wir Gott nicht vorschreiben, was er will, sondern er will manchmal Dinge, die wir toll finden, und manchmal will er Dinge, die wir nicht ganz so toll finden. Deshalb braucht es dann diese Offenheit. Aber wir dürfen mit all unseren Sorgen zu Jesus kommen. Besonders tröstlich finde ich da aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und Sorgen sind hier auch Krankheit. Also mir macht Krankheit Sorgen. Also darf ich hinkommen, darf zu Jesus kommen und sagen, hier Jesus, das macht mir solche Sorgen, ich habe da Angst, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, nimm du das. Und das wäre ja schön, wenn das jetzt einfach so laufen würde. Bei mir läuft das dann so, dann nach ein paar Minuten kommen die Sorgen wieder. Da muss ich wieder beten, hey Jesus, ich will das nicht, das macht mich so fertig, nimm du die Sorgen. Also ich tue, was ich tun kann, klar, ich besuche einen Arzt und versuche sonst zu tun, was ich tun kann. Aber dann zu sagen, diese Sorgen, die will ich bei Gott abgeben. Und das finde ich dann ganz schön Vers, der darin ist, alle eure Sorgen werft auf ihn. Und das funktioniert nicht einmal, das musst du manchmal zweimal, dreimal, fünfmal am Tag machen. Aber wie ich das erlebe, ist, nach einer Zeit, dann funktioniert das. Dann plötzlich merke ich, da bin ich noch in derselben Situation, aber das macht mich nicht mehr so fertig, das drückt mich nicht mehr so nieder. Ich habe plötzlich eine Perspektive, auch in dieser Situation. Das ist eine Antwort, die wir in der Bibel haben, was Gott machen kann. Dafür sollten wir die Augen offen haben. Wir dürfen auch unseren himmlischen Vater selbst darum bitten, bitte mach du mich gesund. Das könnte der eine sagen, ja, aber vielleicht will Gott das nicht. Ja, das ist doch nicht deine Sache zu überlegen, ob er das will oder nicht. Willst du gesund werden oder nicht? Wenn, dann sag ihm das. So wie ja kleine Kinder, die machen sich auch nicht viel Gedanken darüber, wenn sie zu Mama und Papa kommen, will Mama und Papa das? Also unsere Kinder haben das sehr selten getan. Nicht? Die sind manchmal gekommen, auch mit Bitten, wo sie eigentlich schon hätten ahnen sollen, dass wir Nein sagen. Nicht irgendwann morgens, ey, ich habe gar keine Lust zur Schule, kann ich nicht zu Hause bleiben? Ja, und meistens haben wir dann gesagt, ja, bist du krank? Nein. Also später haben sie dann gesagt, ja. Nicht? Also, weil sie gemerkt hat. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, was ist denn? Und dann haben wir gesagt, ja, das und das. Und dann sagen, gut, dann gehen wir zum Arzt. Nein, doch nicht. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, war jetzt auch einfach nur klüger reagiert, nicht? Aber nicht unbedingt. Und dann merken wir, ja, wir dürfen alles äußern. Auch die Kinder dürfen äußern, ob sie zu Hause bleiben dürfen. Aber jetzt musst du als Eltern entscheiden in deiner Verantwortung und hoffentlich auch für das Wohl deines Kindes, dass du sagst, okay, in diesem Fall ja, in diesem Fall aber nein. Und genauso ist es bei Gott. Wir dürfen ihm das alles sagen mit unserer Perspektive. Und wenn du nicht krank sein willst, ich will es nicht, dann komme ich zu meinem himmlischen Vater. Bitte, bitte, lass mich wieder gesund werden. Ich will das nicht und so. Und dann, ich tue auch, was dafür nötig ist. Nicht? Also was weiß ich, hier die Medikamente schlucken oder den Arzt besuchen oder sonst was machen. Und dann merke ich, manchmal antwortet Gott so. Manchmal ist es aber auch so, nein, es passiert das nicht. Und dann ist Gott ja nicht weg. Der ist ja immer noch da. Nur er macht halt nicht, was ich mir wünsche. Ich meine, eure Kinder sagen doch auch nicht, Mama und Papa existieren nicht, weil sie haben mich trotzdem zur Schule geschickt. Das wäre ja genau die Reaktion, die manche Christen mit Gott machen. Die sagen, Gott existiert nicht, weil er hat nicht das getan, was ich von ihm erwartet habe. Ja, eben, das ist doch gerade ein Beweis für seine Existenz. Das ist doch Beweis, dass Gott nicht nur ein anonymes, magisches Gesetz ist, was wir richtig anwenden müssen und dann kommt raus, was ich will. Sondern dass Gott entscheidet, wie auch immer, ich handle jetzt so in bestem Wissen und Gewissen. Und wenn jemand bereit ist, wie Jesus, sein Leben für dich zu lassen, ist es ganz bestimmt nicht jemand, der mit deiner Gesundheit spielt. Einfach so. Darauf können wir, glaube ich, vertrauen. Gott ist nicht einer, der einfach schläft oder dem das gleichgültig ist oder sich freut, sondern dann ist irgendwas dahinter. Nur wir wissen es nicht. Und wir müssen es auch nicht immer wissen, aber dieses Vertrauen. Ich darf zu meinem himmlischen Vater kommen, ich darf ihm mein Herz ausschütten und ich darf das auch nochmal machen und nochmal machen und darum beten. Und das, was wir auch tun dürfen, ist, und da würde ich auch zu animieren, mach das, es wurde ja vorhin hingewiesen, da auf den Gebetskasten, Fürbitte. Und in der Bibel wird ganz deutlich gesagt, dass Fürbitte noch eine andere Instanz ist, als wenn wir alleine beten. Das wirkt bei anderen ja auch. Das heißt, wir müssen, wenn wir für andere beten, ein bisschen selbstlos, ein bisschen solidarisch, ein bisschen Nächstenliebe zeigen. Wir beten nicht nur, lass mich gesund werden, das ist meistens relativ einfach, weil es uns betrifft, sondern lass den und den gesund werden. Und manchmal geht es darum, nicht zu stolz zu sein, zu sagen, ach nein, ich bin ja nicht so wichtig, bei mir kommt es ja nicht so drauf an oder passiert ja sowieso nicht, sondern, wie habe ich euch bei uns in der Gemeinde gesagt, wir haben da als ganze Gemeinde gefastet und gebetet. Und vorher die Eltern, die haben natürlich auch schon lange gebetet. Aber dann hat Gott eingegriffen. Ist das jetzt eine magische Methode? Nein, ist auch keine magische Methode. Aber wir finden in der Bibel Fürbitte. Paulus sagt manchmal, der große Apostel sagt, er betet für mich. Ja, weil eben auch ein großer Apostel braucht Fürbitte, braucht das andere Einstehen. Jesus sagt dann, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Aha, scheinbar, wenn man zu mehreren betet, ist das irgendwas anderes noch, als wenn man alleine für sich betet. Hebt das eine das andere auf? Nein. Das alleine beten ist das Normale, sollen wir tun. Jesus unser Herz ausschütten, alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Aber dann manchmal auch zu sagen, ich bin mir jetzt nicht zu stolz, sondern ich nenne meine Anliegen auch anderen. Nicht als Druckmittel auf Gott, aber als ich vertraue ihm. Und wenn er sagt, wir sollen zu mehreren beten, ja, dann beten wir halt zu mehreren. Und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern vielleicht 10-mal oder einen Monat oder 2 Monate oder ein ganzes Jahr darüber. Also nennt Gebetsanliegen. Das ist nicht ein Ausweis von Schwäche, sondern ein Ausweis von, Gott sagt es so, ich vertraue ihm, also mache ich das. Ich setze ihm auch nicht eine Frist. Ich sage auch nicht, du musst so handeln. Ich sage ihm das und bitte, Geschwister, betet mit dafür. Das ist eine tolle Sache. Und manchmal werden wir erleben, dass Gott darauf antwortet. Es gibt da noch eine ganz skurrile Art und Weise, wie wir beten und bitten sollen. Die steht im Jakobus Kapitel 5. Übrigens, als ich im Krebs im Krankenhaus war, habe ich genau dasselbe gemacht. Da steht nämlich im Jakobus Kapitel 5, wenn du krank bist, dann kann der Kranke die Ältesten der Gemeinde rufen und sie kommen, sollen kommen. Und dann steht da als nächstes, und einer bekenne dem anderen seine Schuld. Da wird erst noch gesagt, also wenn jetzt irgendwie deine Sünde dahinter ist, dann räum die erstmal aus. Also nicht, dass die vergessen wird. Und dann soll die Ältesten beten über dem Kranken und ihn mit Öl salben und dann steht, und es wird besser werden. Ist das jetzt irgendeine magisch-esoterische Methode, mit der wir Gott in den Griff bekommen? Nein. Sondern es ist einfach eine andere Form, wie wir das Vertrauen Gott gegenüber ausdrücken. Und manchmal wirkt Gott so. Manchmal merkt, also hatten wir in der Gemeinde auch Beispiele dafür, da sind Älteste gekommen, haben dann gebetet, gesalbt und relativ kurz nachher, der Mensch ist gesund geworden. Als ich im Krankenhaus war mit Krebs, habe ich gedacht, steht in der Bibel, mache ich auch, ruf meine Geschwister aus der Gemeinde, kommt, salben. Das fanden einige Leute vom Krankenhauspersonal etwas skurril, nicht? Wenn da plötzlich so ein paar würdige Männer kommen und Öl da über den Patienten ausgießen und ist doch egal. Wenn Gott das sagt, das ist so, kann man sich noch lange Gedanken machen, hatten wir auch, welches Öl nimmt man denn? Muss das Öl aus Israel sein oder geht auch auf Deutschland oder muss das Olivenöl sein oder Rapsöl oder... Und am Ende haben wir gesehen, wenn in der Bibel kein Rezept steht dafür, dann ist es egal. Das ist nicht das Öl, was heilt, sondern es ist ja, dass wir es im Vertrauen auf Gott tun. Und dann haben wir genau das gemacht. Und ich bin trotzdem nicht aus dem Bett gesprungen. Ja, aber eben, da steht ja auch nur, es wird besser werden. Ja, bei mir war das so, das war einer dieser Prozesse, dieses Vertrauen auf Gott nicht loszuwerden, diesen Trost innerlich zu spüren. Und ich sage, ja, genau, besser geworden. Da steht nicht, dass es ein Wundermittel ist, dass wir alle Krankheiten beseitigen, dadurch das auch nicht. Aber es ist eine Sache, wenn wir Christen sind, dann sollten wir auch darauf vertrauen. Wir sollten nicht nur materialistisch denken, also in dem Sinne, nur allein die Medizin sorgt für den Körper. Nein, Gott kann auch eingreifen, er tut das immer wieder. Und manchmal ist es das eigene Gebet. Manchmal ist es die Fürbitte von anderen, manchmal ist es diese Salbung der Ältesten. Also jetzt ruft die Ältesten eurer Gemeinde nicht gleich bei jeder Kleinigkeit, sonst haben die nämlich nichts anderes mehr zu tun, als salben durch die Gemeinde zu laufen. Also gleich mit einer Ölflasche dabei, so morgens dann. Ja, der eine, der hat Kopfschmerzen und der andere hat Rückenschmerzen, der andere hat Zahnschmerzen und dann gehst du die ganze Gemeinde durch. Und kann man ja machen, ist nicht verboten. Nicht? Aber ich würde sagen, erste Stufe erstmal alleine beten. Und ich habe erlebt, manchmal das alleine beten ist ja vollkommen schon genügend. Ich merke, okay, alles klar. Und ich habe das in verschiedenen Sachen auch schon erlebt, wo dann Sachen sich vollkommen verändert haben. Oder mit anderen. Ich erinnere mich dann so eine Sache mit unseren Kindern, waren da klein. Und eine unserer Töchter sagt, fürchterliche Bauchschmerzen und so. Es war schon Abend. Wir werden jetzt zur Notaufnahme fahren müssen. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, wir probieren das auch. Wir beten. Dann setzen wir uns da zusammen als Familie an das Bett von dem Kind, was da Schmerzen hat. Und beten wir. Ja, und 10 Minuten, Viertelstunde später, die Schmerzen sind weg. Da habe ich gesagt, ja, ist doch super, oder? Also für diese Kinder war das eine ganz tolle geistliche Erfahrung auch. Nicht nur, wir werfen eine Pille ein, jetzt geht es besser, nicht nur, wir gehen ins Krankenhaus und es wird besser, sondern es war erstmal eine ganz wichtige geistliche, wenn ich das nur in irgendeiner Andacht gesagt hätte, wäre das ganz anders. So, wenn die Kinder selbst erleben, wir können zu Gott kommen mit unseren Anliegen und es passiert sogar etwas, was wir da selbst erleben, das war ganz tief beeindruckend für die Kinder. Und dann im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, vielleicht hat Gott diese Schmerzen nur aus diesem Grund geschickt. Vielleicht das, einfach um den Kindern so zu demonstrieren, siehst du, ihr könnt mir vertrauen, ich bin da, auch bei solchen Sachen. Vielleicht Im Nachhinein, weil ja nichts mehr war, keine Symptome mehr, sind wir auch nicht mehr zum Arzt gegangen, war ja nichts mehr Auffälliges und damit war auch in Ordnung. Es gab hinterher keine Probleme mehr. Und solche Sachen können wir auch erleben, wenn wir zu Gott kommen, immer im Hinterkopf, es ist keine Garantie. Also wir haben nicht irgendeine Methode, Gott liefert sich uns nicht aus, sondern wir haben eine Möglichkeit, ein Versprechen von Gott bekommen. Wir haben keinen tauben Gott, auch keinen gleichgültigen Gott, sondern einer, der Anteil nimmt an unserem Ergehen und wir können ihm das Ganze nennen und präsentieren und er sagt, er wird darauf antworten. Wir sollten aber unsere Gebete auch nicht nur konzentrieren auf körperliche Gesundheit von uns und von anderen, also nicht nur egoistisch für uns, sondern auch für andere, sondern noch viel mehr sollten wir darum bitten, dass wir und das andere zu dem Ziel kommen, was Gott für sie vorgesehen hat, weil das ja noch viel wichtiger ist. Denn die Gesundheit alleine ist ja, wie ich schon mehrfach betont habe, nicht das letzte Ziel, es ist ja nur ein Zwischenziel. Und dass wir dann merken, eben auch, ich finde es ganz toll, wenn ich dann, manchmal lese ich so Bücher über Medizin, finde ich das auch ganz spannend zu sehen, wie viel Weisheit hat Gott Menschen heute gegeben, die Zusammenhänge von Krankheit und Gesundheit zu erforschen und wie viele Dinge werden da angewandt, wo wir heute von profitieren können, was uns gut tut. Und das ist biblisch gar nicht falsch. Kein geringerer Glaube, wenn wir das haben, ist super, auch da hat Gott Weisheit reingesteckt. Nur du solltest nicht hundertprozentig drauf vertrauen, weil auch Medizin, wie jede andere Wissenschaft, ist auf Zukunft angelegt. Und ich kann dir garantieren, in 20 Jahren werden manche die Köpfe schütteln über die Ratschläge und Methoden, die man heute gehabt hat, weil man merkt, oh, das ist ja gar nicht das, was dran ist, weil in 20 Jahren sehr wahrscheinlich die Medizin deutlich weiter sein wird als heute. Und man hat manche Leute in der Vergangenheit, wisst ihr auch, eher aus heutiger Sicht falsch behandelt. Gab es lange Zeit Magenprobleme, Magengeschwüre. Und da hat man mit Psychosomatik und alles Mögliche, bis man, noch gar nicht so lange her, entdeckt hat, dass da Infektionen mit Helicobacter eine große Rolle spielen. Bis dahin meinte man, das gibt es doch gar nicht. In der Magensäure können doch gar keine Bakterien überleben. Doch, können. Plötzlich neue Perspektive, neue Sicht. Oder man hatte eine ganze Zeit lang mit Cholesterin, boah, ganz, ganz schlimm mit Cholesterin. Und zwischenzeitlich sagt man schon, naja, jetzt gibt es gutes Cholesterin und böses Cholesterin und so weiter. Also vereinfacht gesagt. Und plötzlich merkt man, ja, auch wieder. Oder jetzt gibt es eine neue man hat lange gesagt, viel Kohlenhydrate essen. Jetzt sagt man, nein, Kohlenhydrate gefährlich, davon kommt viel Altersdiabetes, mehr Eiweiß. Und plötzlich, ja, neue Regeln, was man machen soll. Also deshalb macht euch auch nicht zu sehr verrückt, sondern tut, was für eure Gesundheit gut ist. Nicht? Das wisst ihr ja auch, so ein bisschen Sport ist gut, seelische Gesundheit ist auch gut, weil wenn du seelisch krank bist, wird auch der Körper dabei krank. Und wenn du Medizin in Anspruch nehmen kannst, ja, geh hin und nimm sie in Anspruch. Das ist ja super toll, dass Gott uns die zur Verfügung gestellt hat. Aber lass es nicht dabei bewenden. Sehe Gott auch nicht als Magier oder als magische Methode, sondern als Gesprächspartner, als Gott, der klüger und weiser und mächtiger ist als wir. Wir schütten ihm unser Herz aus, wir geben ihm unsere Bitten für uns und für andere Menschen und wir werden erleben, dass er eingreift. Wir werden erleben, dass er heilt, dass er Kraft gibt, dass er Perspektive und Mut gibt, je nachdem, was gerade dran ist. Und dann können wir auch offen davon reden. Wir sollten allerdings nicht, wenn wir als Christen auftreten, eine Gesundheitsreligion vertreten. Christliche Botschaft ist nicht Gesundheitsreligion, wie manche Leute das machen, sondern christliche Botschaft ist, wir wissen um einen Gott, der die Welt geschaffen hat, einen Gott, der die Menschen geschaffen hat, einen Gott, von dem wir distanziert sind, wo wir uns bewusst von ihm getrennt haben, weil wir egoistisch denken, wie wir halt denken, was ganz normal ist. Und Gott will uns die Möglichkeit geben, dass wir da unsere Irrtümer aufklären, dass wir schuldlos werden, dass wir ewig Leben bekommen. Das ist Kern christlichen Glaubens. Das andere, das kommt mit, aber das ist eben nicht das Zentrum. Ja, und da habt ihr sicherlich jetzt einiges in der nächsten Woche umzusetzen, vielleicht zu salben, nicht? Vielleicht Fürbitte zu machen, vielleicht selbst mal zu beten, vielleicht auch selbst sich zu überlegen, habe ich mich jetzt zu stark auf Gesundheit fixiert? Muss ich da vielleicht anders anfangen zu beten? Auch das kann es sein. Wenn du lange Zeit mit Krankheit zu tun hast, könnte es sein, sei offen, Gott, zeig du mir, ist da in meinem Leben was falsch, was ich korrigieren muss? Kann sein. Habe ich auch gemacht. Immer wieder, wenn ich schwere Krankheiten hatte. Es kann aber auch sein, dass du dann einfach anfangen musst zu beten, Gott, gib du mir Kraft, dass ich auch trotz dieser Krankheit glücklich leben kann und trotz dieser Krankheit du mich gebrauchen kannst. Denn manchmal kann auch das zu starke Beharren auf der Krankheit innerlich blockieren. Du siehst gar nicht mehr, was Gott noch mit dir erreichen kann, weil du nur auf diese Krankheit fixiert bist. Und da merken wir, dann brauchst du vielleicht diese Befreiung davon. Also die Herausforderung kann unterschiedlicher Stelle liegen. Und wenn du gerade hier heute Morgen sitzt und sagst, ja, ich bin eigentlich kerngesund, war gar keine Predigt für mich. Doch, war auch eine für dich. Denn du weißt, da rechts und links sitzen neben dir Leute, denen geht es anders. Und du weißt, früher oder später wird euch auch eine Krankheit erwischen. Also bereite dich vor. und zeig Nächstenliebe für die Menschen, die alt oder krank oder so etwas sind. Frag doch mal nach, bete mal für sie. Wir sollen ja nicht nur egoistisch denken, ich und gesund und Gott. Nein, sondern wir als Gemeinde, wir als Brüder und Schwestern, wir als Menschen. Und da sollen wir uns beistehen. Denn bei Fürbitte, ja, da braucht es ja den anderen, der Fürbitte macht, nicht nur den, der krank ist. Also wenn du dir gerade gut geht, dann Halleluja, bete zu Gott und sag, danke Gott, dass du mir so viel Gesundheit schenkst. Also vergiss das nicht, es liegt nicht nur an dir, dass du so fit bist, es ist Gottes Geschenk. Da erinnert mich, meine Frau hat das noch letzte Woche erzählt, hatte sie eine Kollegin, die ist jetzt so Anfang 30, die leidet seit 2 Jahren unter Long-Covid. Die kann am Tag nur eine halbe Stunde aufstehen und sie ist so kaputt und so fertig mit Anfang 30. Also jetzt nur mal vor Augen zu führen, ey, das ist nicht deine Sache. Das kann plötzlich ganz anders aussehen. Also sei dir nie zu sicher, wie das läuft. Sei Gott dankbar, wenn es dir gut geht. Das ist ein Geschenk Gottes. Fang nicht erst an zu jammern, wenn es schlecht geht, sondern sei dankbar, wenn es gut geht. Und dann schau dich um, rechts und links. Wo sind Leute, die darunter leiden? Und dann versuche ich nicht zu sagen, alles nicht so schlimm, nicht? Kopf hoch, nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Also sowas hilft alles nicht sehr viel weiter. Sondern fang an, Anteil zu nehmen, mitzubeten dafür, mal wieder nachzufragen. Also auch was körperliche Sachen angeht, ohne das Seelische und Geistliche aus dem Blick zu verlieren. Ja, damit mache ich einfach mal Schluss, weil ich glaube, das genügt. Auch wenn es jetzt noch ein paar Sachen gäbe, die wir in der Bibel nachlesen könnten, wenn wir jetzt ein ganzes Seminar vom Tag hätten, können wir da noch einiges nachlesen. Aber ich glaube, das genügt. Wenn du das mit nach Hause nimmst und umsetzt, dann wirst du wahrscheinlich in deinem Leben ganz neu erfahren, wie Gott auch in diesem Bereich eingreift und sich verherrlicht, wie er eben deine Seele im Blick hat, aber wie auch deinen Körper oder den Körper von anderen Menschen im Blick hat und da eingreift. Ich möchte an der Stelle gerne noch mit euch beten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du dich offenbart hast und dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der Himmel und Erde gemacht hat, der diese ganzen Zusammenhänge kennt, der uns als Menschen kennt, den Zusammenhang von Körper, Seele und Geist, der auch genau weiß, wie es mir geht und wie es den anderen Menschen hier heute Morgen geht und der das Gute für uns will. Hilf du uns, dass wir unsere eigenen Grenzen erkennen. Hilf du uns, dass wir nicht nur auf uns schauen, sondern auf deine Möglichkeiten schauen. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die heute Morgen da sind, denen es richtig gut geht. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen Dankbarkeit gibst und Freude darüber gibst, dass du ihnen deutlich machst, dass es nicht so selbstverständlich ist, sondern dass sie merken, es ist ein Geschenk von dir. Ich möchte dich bitten für diejenigen, die heute Morgen mit Krankheit zu kämpfen haben, dass sie darüber nicht das Vertrauen auf dich verlieren, dass sie nicht nur sich auf ihre Krankheit konzentrieren, sondern hilf du ihnen, einen größeren Blick zu bekommen, dass du trotzdem da bist, auch wenn es ihnen schlecht geht. Ich möchte dich bitten für diejenigen, die nicht wagen, zu dir zu kommen, um dich um Heilung zu bitten, dass sie diesen Mut bekommen und dass du ihnen diese Zuversicht gibst und dass sie sich mit ihrer Not an dich wenden und dass wir alle dann da und dort erleben, wo du eingreifst und Leiden linderst, Leiden aufhebst, Krankheit wegnimmst, wie du tröstest oder eine neue Perspektive gibst und dass wir dann auch sehen, wie es richtig ist, mit der Krankheit, mit der wir betroffen sind, umzugehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns bewahrst vor einem platten Materialismus, der nur meint, alles sei irdisch und materiell und medizinisch, sondern dass du uns immer wieder vor Augen führst, dass du auch da bist und dass deine Macht und Stärke noch größer ist als das, was Ärzte zu tun vermögen. Hilf du uns, ein richtiges Bild von Krankheit und Gesundheit zu bekommen und hilf du uns vor allem, dass wir deinen guten Weg für unser Leben immer wieder neu erkennen, da wo du uns verändern und vorbereiten willst für die Ewigkeit mit dir, auf die wir uns freuen, weil wir wollen bei dir einmal in der Ewigkeit sein, weil wir wissen, dann wird alles ganz anders sein, dann wirst du abwischen alle Tränen, wie du das versprochen hast, dann wird es keine Krankheit und keinen Tod mehr geben, dann wird es auch keine egoistischen Menschen mehr geben, die andere fertig machen und nur an sich denken, sondern dann wirst du regieren und darauf freuen wir uns. Danke dafür. Gib du uns Weisheit für unseren Alltag und für die Herausforderungen der kommenden Woche. Amen.